SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Josef Karcher. Einen schönen guten Abend. Er ist Präsident und Kümmerer zugleich. Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich schon oft zu Wort gemeldet in der Pandemie. Beispielsweise hat er die Bundesländer ermahnt, doch mehr Einigkeit zu zeigen. Jetzt spürt er offenbar die Ungeduld vieler Menschen, aus dem Lockdown endlich herauszukommen. Dabei fragt er nach, wie geht es den Menschen an der Corona-Front? So auch heute zum Beispiel einer Pflegedienstleiterin, einer Hausärztin, einem Intensivmediziner, einem Bestattungsunternehmer, alle aus Sachsen. Zusammengeschaltet mit dem Schloss Bellevue im Rahmen der virtuellen Rundreise durchs Land, die der Bundespräsident im vergangenen Herbst begonnen hat. In dem virtuellen Gespräch bat er alle um Ausdauer und Besonnenheit.
Wir haben in Deutschland im letzten Sommer nach dem Abflauen der Infektionsdynamik in der ersten Welle erlebt, dass das Vertrauen in öffentliche Institutionen eher wieder gewachsen ist. Und natürlich jetzt dieses Vertrauen, je länger die Krise dauert, in einem großen Stresstest sind. Und deshalb ist es natürlich auch für Politik nicht jeden Tag einfach, für Beharrlichkeit zu argumentieren und Geduld einzufordern. Und ich hoffe sehr, dass die angepeilten Grenzwerte erreichbar sind.
Am 19. Februar 2020 erlebte die hessische Stadt Hanau den schlimmsten rassistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein 43-jähriger Deutscher ermordete zunächst 9 Menschen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Genau ein Jahr ist das jetzt her. Seitdem hat der Journalist Heiko Schneider die Angehörigen der Opfer und Überlebende begleitet. Er beschreibt, wie er die Angehörigen in dieser Zeit erlebt hat.
In den ersten Tagen und Wochen, das ist klar, da war der Schock und die Trauer natürlich groß. Aber ich finde, es war schon nach relativ kurzer Zeit klar, die Hinterbliebenen, die wollen sich nicht mit der Opferrolle abfinden. Wenn wir uns zurückerinnern, im März gab es hier in Hanau ja die zentrale Gedenkfeier. Da hat Ayla Kurtovic, die Schwester des getöteten Hamza Kurtovic, eine Rede gehalten. Die war auf der einen Seite sehr, sehr emotional. Auf der anderen Seite hat sie da ganz offensiv Bundeskanzlerin Merkel angesprochen und gesagt, Rassismus muss aus unserer Gesellschaft verbannt werden. Und genau das habe ich auch bei vielen anderen Hinterbliebenen beobachtet. Die wollen nicht in die Opferrolle gesteckt werden, sondern sie kämpfen, damit sich etwas ändert.
Der Journalist Heiko Schneider. Hanau ein Jahr danach. Noch immer gibt es offene Fragen. Das räumt auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung ein. Björn Däke hat mit ihm gesprochen.
Die Wunden sind noch tief, sagt der Opferbeauftragte Franke im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Familien der Opfer wollen nach seinen Worten zum Beispiel wissen, warum die Polizei in der Tatnacht einige Notrufe nicht angenommen hat und warum der schon auffällige Täter eine Waffe besitzen durfte.
Es ist wichtig, dass diese Fragen beantwortet werden. Die Hinterbliebenen können die schreckliche Tat nur dann verarbeiten, wenn sie die Hintergründe, wenn sie die Tatumstände wissen.
Franke betont, die Bundesregierung habe versucht, psychologisch, praktisch und finanziell zu helfen. Über 1 Million Euro hat der Bund schon gezahlt.
Seit Jahren bemängelt die EU-Kommission, dass Deutschland gegen europäisches Naturschutzrecht verstößt. Und seit Jahren räumt die Bundesrepublik die Bedenken nicht aus. Jetzt ist in Brüssel der Geduldsfaden aber gerissen. Die Kommission hat Klage gegen Berlin eingereicht.
Aus Sicht der EU-Kommission versäumt Deutschland es schon seit langem, die Natur ausreichend zu schützen. Bereits vor 6 Jahren hat sie deswegen ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Da Deutschland aber die Bedenken nicht ausgeräumt hat, geht die Brüsseler Behörde nun mit der Klage vor dem Europäischen Gerichtshof den nächsten Schritt. Konkret wirft sie Deutschland unter anderem vor, eine bedeutende Anzahl von Gebieten immer noch nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen zu haben. Berlin verstoße so teilweise seit mehr als 10 Jahren gegen eine entsprechende Richtlinie der EU. Deren Ziel ist es, natürliche Lebensräume zu erhalten und wildlebende Tiere und Pflanzen zu schützen. Aus Brüssel, Astrid Korall.
Großeinsatz heute der Polizei in Berlin. 500 Mann im Einsatz, auch die Bundespolizei. Eine Riesenrazzia. Im Visier der Sicherheitsbehörden die Clan-Kriminalität. Großfamilien, die auch mit schwersten Gewalttaten in Verbindung gebracht werden. Miriam Keuter.
Im Visier der Fahnder stehen vor allem Mitglieder des berüchtigten arabischen Remo-Clans. Ermittelt wird außerdem wegen des Verdachts auf Waffen- und Drogengeschäfte. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, gab es mehrere Festnahmen. Heute Morgen um 6 Uhr hatten Beamte des Spezialeinsatzkommandos und der GSG 9 mehr als 20 Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin und Brandenburg gestürmt. Den Verdächtigen wurde offenbar die Arbeit französischer und niederländischer Ermittler zum Verhängnis. Wie Zeitungen berichten, hatten diese im vergangenen Jahr ein Kommunikationsnetzwerk mit dem Namen Eurochat geknackt. Über diesen Messenger-Dienst sollen kriminelle Geschäfte abgewickelt worden sein.
Ganz schön Stau herrscht gerade am Mars. Raumfahrtmissionen der Vereinigten Arabischen Emirate und Chinas haben vor wenigen Tagen schon den roten Planeten erreicht. Aber heute gegen 21.30 Uhr unserer Zeit folgt die spektakulärste Mission. Die US-amerikanische NASA will ihren nächsten Mars-Rover landen. Sein Name Perseverance. Der ist so groß wie ein Kleinwagen und hat unter anderem sogar einen kleinen Hubschrauber an Bord. Arthur Landwehr.
Mindestens 2 Jahre wird Perseverance Experimente auf dem Mars durchführen. Ausdrückliche Aufgabe ist es, nach Spuren früheren Lebens zu suchen. Dafür werden Proben in einem früheren Fluss genommen und verpackt, die dann 2026 abgeholt werden sollen. Außerdem steht der erste Flug eines Hubschraubers auf dem Mars auf dem Programm.
Fokus Südwest.
Der Daimler-Konzern hakt die Corona-Pandemie weitgehend ab und setzt sich wieder deutlich größere Ziele. 2020 war für das größte Unternehmen im Südwesten ein gutes Jahr. Man fuhr einen Gewinn von 3,6 Milliarden Euro ein, mehr als eigentlich erwartet. Professor Stefan Reindl lehrt Automobilwirtschaft an der Hochschule für Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Er erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Ja, Daimler hat wohl das krisengeprägte Jahr 2020 besser bewältigt als ursprünglich angenommen. Und ja, der höhere Gewinn ist wohl um die Hälfte höher, als man zunächst ausgewiesen hatte. Und das war nicht erwartbar. Der größte Positivposten kam wohl ertragsseitig aus China. Der Markt hat sich dort wohl schneller erholt als erwartet. Und möglicherweise haben auch die ersten eingeleiteten Sparmaßnahmen bereits gegriffen.
Daimler-Chef Källenius treibt die Teilung des Konzerns in 2 Sparten an. Pkw, die vor allem in und um Stuttgart gebaut werden, sowie Lkw und Busse mit dem großen Produktionsstandort im südpfälzischen Wörth. Professor Reindl sieht darin Vorteile.
Die Pkw-Sparte wird sich wohl stärker auf den batterieelektrischen Antrieb ausrichten auf der einen Seite und die Trucks werden wohl künftig eher mit Brennstoffzelle fahren. Also insofern hat man schon diese beiden Technologiestränge, die man dann eigenständig und flexibler und agiler verfolgen kann. Und andererseits hat man es eben mit anderen Kundengruppen und Zielgruppen zu tun, während der Pkw-Bereich sehr stark durch das Einzelkundengeschäft geprägt ist und mit Großkunden in Flotten, hat man es im Truck- und im Busbereich einerseits mit dem B2B-Geschäft, also mit Unternehmen zu tun und mit öffentlichen Einrichtungen im Busgeschäft.
In der baden-württembergischen Landesregierung bahnt sich ein neuerlicher Streit über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen an. Während Ministerpräsident Kretschmann vor raschen Öffnungsschritten warnt, kritisiert Justizminister Wolf, Debatten über Öffnungen dürften nicht einfach abgewiesen werden. Arno Knütten.
Ministerpräsident Kretschmann hatte beim CDU-nahen Wirtschaftsrat die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz verteidigt. Kretschmann wies Kritik von CDU-Chef Laschet am Wert 35 zurück. Die Zahl sei nicht erfunden, sie stehe im Infektionsschutzgesetz. Emotional antwortete Kretschmann auf Forderungen nach einem genaueren Öffnungsplan. Er höre nur den Ruf nach Öffnungen, am Ende gehe es aber auch um Leben und Tod. Justizminister Wolf von der CDU erklärte danach, wer auf Öffnungsdebatten emotional abweisend reagiere, vergesse die Schicksale Hunderttausender Betroffener. Es sei eine Rechtsfrage, ob Einschränkungen bei sinkenden Infektionszahlen noch gerechtfertigt seien. Das müsse täglich geprüft werden.
Lockdown, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen. In der Pandemie sind auch die Straßen leerer. Deshalb gibt es weniger Unfälle und Verkehrstote. In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 128 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Das sind so wenige wie noch nie seit Beginn der Statistik 1953. Armin Angele.
Im Vergleich zu 2019 sind im vergangenen Jahr 25 Menschen weniger bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Auch die Zahl der Unfälle ist zurückgegangen, um rund 15% auf rund 124.000. Hauptursachen für Unfälle waren zu schnelles Fahren und zu wenig Abstand. Gestiegen ist dagegen die Zahl von Unfällen von Radfahrern und Pedelec-Fahrern.
Und sonst so?
Der Jugendwahn scheint in die Jahre gekommen zu sein. Die Stiftung Zukunftsfragen meint sogar, er stürbe ab. Langsam, aber immerhin. Dafür muss jetzt was Neues her. Und siehe da, eine Umfrage bringt das Alter ins Spiel. Denn die Einstellung zum Alter verändert sich. Angst vorm Altern war gestern. Wurde das Alter in der Vergangenheit eher negativ gesehen, überwiegen heute die positiven Aspekte, verkündet die Studie. Altsein wird demnach mit Unabhängigkeit, Gelassenheit, Offenheit, Toleranz und Freiheit gleichgesetzt. Fassen wir es also kurz: Alt ist das neue Jung.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.